Heute möchte ich Ihnen das Literaturnetzwerk Traduki vorstellen und bin im Gespräch mit Antje Konzius von der S. Fischer Stiftung und Frau Alida Bremer, Projektleiterin von Traduki. Frau Konzius, was ist Traduki genau und in welchem Rahmen ist es entstanden?
Traduki nennt sich, und das ist es eigentlich auch, ein europäisches Netzwerk für Literatur und Bücher. Es ist entstanden als eine Art Kopfgeburt, eine Idealvorstellung vor inzwischen ziemlich genau 6 Jahren. Da hat es im Mai 2006 eine Versammlung im wahrsten Sinne des Wortes oder auch eine Versammlung von Menschen gegeben in Basel auf der damaligen Buchmesse, eingeladen von der Fischer Stiftung und der Pro Helvetia, mit der Absicht oder dem Ziel, sich darüber auszutauschen, welche Art von Buch- und Übersetzungs- und Übersetzerförderung im Südosten Europas sinnvoll und gleichzeitig auch machbar wäre. Warum die S. Fischer Stiftung? Die S. Fischer Stiftung ist eine Privatstiftung der Verlegerin des S. Fischer Verlages, keine Verlagsstiftung, sondern eine Privatstiftung eben, die sich seit ihrer Gründung der Übersetzungsförderung vor allen Dingen in Regionen östlich, südöstlich und auch ganz südsüdöstlich, nämlich in der Türkei, von Deutschland bemüht. Und wir haben damals 2006 nach Projekten in Russland, Polen und beginnend auch damals in der Türkei überlegt, dass es ja vielleicht Sinn machen könnte, sich im Südosten Europas in dieser auch damals noch und ja bis heute virulenten, kulturpolitisch auch sehr virulenten Region zu betätigen. Und da gab es am Anfang Überlegungen, fängt man mit einem Land an oder begibt man sich in ein Land hinein, und dann ist man ganz schnell dabei gewesen, dass das wenig Sinn macht. So ist das Ganze in eine vielleicht größenwahnsinnig anmutende Initiative ausgeartet, alle Länder des früheren Jugoslawien zu versammeln. Darüber hinaus noch Albanien, Bulgarien. Und dann gab es eine lange Diskussion, ob Rumänien ja oder nein, ob Griechenland ja oder nein, ob Ungarn ja oder nein. Von den beiden letztgenannten Ländern gab es damals sowohl auf offizieller wie auch als verlegerischer Seite Ablehnung. Da wollte man nicht mit tun. Und im Falle Rumäniens ist es dabei geblieben, und deswegen ist eben heute, und dann im Laufe von Traduki sind 2 neue Länder entstanden, nämlich Montenegro und das Kosovo, was dann gleichzeitig wieder ganz andere Implikationen bis heute hat. Ja, so ist es entstanden, und dann hat die S. Fischer Stiftung sich gedacht, das kann man nicht alleine tun, und nachdem auch die früheren Übersetzungsprojekte stets in öffentlich-privater Partnerschaft mit der Bundesregierung und auch der Pro Helvetia verlaufen waren, haben wir wiederum gedacht, es ist sinnvoll, das da auch zu tun und vor allen Dingen aber auch von vornherein und auch a priori sinnvoll, nicht nur sich mit deutschen Institutionen zusammenzutun, sondern eben mit Institutionen aus allen 3 großen deutschsprachigen Ländern. Weil offiziell haben wir begonnen im März 2008, und es war ein weißes Blatt Papier vor uns, weil das Ganze, es war wie so, als wenn man in ein Labor hineingeht und beginnt, ein großes Experiment zu wagen, weil es ein solches Projekt, eine solche Art von Zusammenarbeit, also das noch nie gegeben hat. Das Goethe-Institut, das ja auch mit dabei ist, nicht zuletzt auf Wunsch auch des Auswärtigen Amtes, agiert seit Jahrzehnten in der Übersetzungsförderung, agiert aber ganz anders, weil es nun mal eine große Organisation ist mit anderen Prämissen. Und das ist von Tag zu Tag, das klingt jetzt pathetisch, ist aber nicht so gemeint, sondern es ist realistisch, ist von Tag zu Tag einfach immer wieder eine Herausforderung.
Wie sieht die Übersetzerförderung konkret aus und welche Leistung erbringt Traduki dabei?
Die Übersetzerförderung beginnt schon damit, dass wir bei den Übersetzungshonorierungen, respektive bei den vertraglichen Bindungen, bei den beiden Richtungen aus dem Deutschen in die Sprachen Südosteuropas und bei den Übersetzungen zwischen den Sprachen Südosteuropas direkt die Verträge schließen mit den Übersetzern. Das Geld wird auch direkt an die Übersetzer überwiesen. Die Übersetzer erhalten Manuskriptseitenhonorare, die deutlich über dem liegen, was in den jeweiligen Ländern von den Verlagen in einem normalen Arbeitsverhältnis dort gezahlt wird. Gezahlt werden wollte.
Ist es primär eine Förderung von Übersetzern oder eine Förderung von Verlagen?
Traduki hat den Anspruch, durchaus die gesamte Wertschöpfungskette hoch zu fördern. Es geht auch darum, dass die Lizenzgebühren respektive ein Autorenrundhonorar gezahlt wird, je nachdem, wo die Rechte eben liegen. Das geht über Pauschalverträge ohne diese ganzen Royalty-Abrechnungen und so weiter. Also insofern wird auch der entsprechende Autor, also der Urheber, mitgestützt. Der Verlag ist der Antragsteller, aber die Übersetzer sollen eben als zentrale Kulturmittler gewürdigt und das heißt letztendlich auch angemessen honoriert werden.
Sie fördern ja nicht nur Übersetzer und Übersetzungen, sondern Sie veranstalten auch darüber hinaus noch Lesungen oder Übersetzertreffen, aber auch Podiumsdiskussionen zu gesellschaftspolitischen Themen. Welches Selbstverständnis ist dahinter?
Wie Frau Conti schon sagt, es geht um das Buch als solches, also nicht nur um die Übersetzungsförderung. Und es geht auch letztendlich um gesellschaftliche Prozesse oder um mehr Kommunikation innerhalb der Region und um den Austausch zwischen dieser Region und deutschsprachigen Ländern in diesem Fall. Es geht so um einen, pathetisch gesagt, jetzt europäischen Dialog. Und das erreichen die Bücher alleine nicht. Das ist auch hier so, dass jeder Verlag, noch bevor das Buch überhaupt geplant ist, schon Lesungen plant. Es gehört auch zum Marketing der Bücher, dass man Lesungen plant. Also wir wollen auch Verlage als wirtschaftliche Faktoren in diesen Ländern fördern. Und wenn man das macht, muss man auch Lesungen mitdenken. Das heißt, ein Buch, wenn es da ist, ist zunächst mal für geneigte Leser da. Aber wir hoffen auch auf Kritiken, auf Interesse, auf Medien in diesen Ländern und dann auch um Gespräche. Und dafür braucht man dann Literaturfestivals und Lesungen, Auftritte und es ergibt sich dann bei solchen Dingen, zum Beispiel auch bei Besuchen bei den Buchmessen in der Region oder auch hier, dass die Verlage an uns herantreten und sagen, ja, aber wir haben auch da irgendwelche Probleme, wir würden gerne mehr wissen über das europäische Verlagsrecht zum Beispiel, können Sie uns helfen, dann organisieren wir einen Workshop dazu oder so. Also das ergibt sich dann im Gespräch, wenn man so an die Leute herantritt und sie an einen, dann und wenn man reagieren möchte auf die Bedürfnisse, dann entsteht auch solche Veranstaltungen.
Wie viele Übersetzungen sind denn bisher ermöglicht worden?
Wir können das im Moment nie so genau sagen, wie viele schon erschienen sind. Die Sprachregelung, wie viel unter Vertrag sind, wie viele Bücher fasst es am besten. Und da sind wir bei inzwischen über 600 Titeln. Von den Sparten her umfasst es eben Lyrik, Kinderbuch, Belletristik, Sachbuch. Und das wiederum heruntergebrochen auf die drei Förderrichtungen, die wir versuchen zu betreiben. Das heißt, aus dem Deutschen in die Sprachen, aus den Sprachen ins Deutsche und zwischen den Sprachen. Und erschienen sind unserer Schätzung nach, Schätzung bedeutet jetzt nicht, dass wir es mit unzuverlässigen Partnern zu tun haben, aber es ist einfach täglich, treffen Belegexemplare hier ein, sind wir wohl bei ungefähr 220 Titeln, die erschienen sind. Dazu gehört aber auch eine eigene Lyrikreihe, die wir ins Leben gerufen haben, um zeitgenössische, jüngste Lyrik aus dem Südosten Europas ins Deutsche zu fördern, mit einem kleinen, feinen Wiener Lyrikverlag der Edition Korrespondenzen. Und ich denke, wenn man von den unter Vertrag genommenen Büchern spricht, ist es die gerechteste Betrachtungsweise, wenn ich diesen Superlativ benutzen darf.
Sie fördern Übersetzungen zwischen den Sprachen Südosteuropas. Nun sind die Sprachen Bosnisch, Kroatisch, Serbisch relativ ähnlich. Wo liegt der Mehrwert der Übersetzerarbeit?
Es wäre relativ leichte Arbeit für einen Übersetzer, wenn er aus dem Bosnischen ins Kroatische oder Kroatische ins Serbische übersetzen würde. Das fördern wir natürlich nicht. Wir fördern Übersetzungen aus dem Albanischen ins Slowenische oder aus dem Rumänischen ins Kroatische. Aber diese drei Sprachen, Bosnisch, Kroatisch, Serbisch, die einen großen Deckungsgleichheit haben, werden nicht. Das ist auch keine Praxis dortiger Verlage. Also wir fördern nur das, was Verlage verlangen. Und es hat uns noch nie ein Verlag gefragt, dass wir eine Übersetzung aus dem Serbischen ins Kroatische machen. Wenn es jetzt massive Förderungen dieser Art geben würde, würden wir darüber diskutieren. Aber es hat es in 5 Jahren noch nie gegeben. Das heißt, die Realität vor Ort sieht so aus, dass die Verlage natürlich nicht Werke übersetzen. Sie veröffentlichen durchaus Werke voneinander. Das heißt, es gibt in Serbien Reihen mit kroatischen Autoren oder in Kroatien und in Serbischen immer mehr zunehmend. Nicht massiv, aber zunehmend. Aber die werden dann in Originalsprache gelassen. Und da das die Praxis der Verlage ist, würden wir da natürlich uns nie einmischen wollen. Das ist das eine. Das geht sogar so weit, diese Ähnlichkeit der Sprachen, dass wir Übersetzungen aus dem Deutschen nicht in alle drei Sprachen fördern. Falls wir ein Buch gefördert haben ins Kroatische, sage ich mal, fördern wir es nicht mehr ins Serbische und ins Bosnische. Das hat auch bestimmte Schwierigkeiten, denn die Bücher sind nicht alle auf dem Markt. Und das ist etwas, was uns nicht gefällt. Die Realität ist so, dass die Bücher nicht leicht die Grenze überschreiten. Wenn man sich jetzt nach Anforderungen des Marktes orientieren würde, könnte man sagen, na gut, ein Buch, sage ich jetzt mal, ein deutscher Autor, Julia Frank, sage ich jetzt mal, als Beispiel. Und sie wird jetzt meinetwegen ins Bosnische übersetzt. Und dann sagen wir, Ja, es ist auch ein Antrag aus Kroatien gekommen, aber wir werden es jetzt nicht fördern ins Kroatische. Es gibt schon eine bosnische Übersetzung. Damit entsprechen wir ja nicht so ganz dem Markt, weil die Bücher aus Bosnien kommen sehr schlecht über die Grenze nach Kroatien hinaus. Aber wir wollen diese Situation ändern, also mitwirken, dass sich das ändert. Das möchten auch Verlage vor Ort.
Das heißt, wie kann man das konkret machen?
Wir können es nur einerseits wollen, das heißt eben auch nicht doppelte und dreifache Übersetzungen unterstützen, sondern den Verlagen dabei helfen, falls sie exklusiv eine Übersetzung haben. Wir können nicht verhindern, dass es mehrere Übersetzungen entstehen. Aber wenn wir sagen, wir sind eher dafür, dass es nur eine gibt, ist die Möglichkeit, dass ein Verlag das auf allen drei Märkten oder vier, wenn man Montenegro noch mitrechnet, verkauft, ist größer natürlich für einen Verlag. Man kann in Gesprächen mit Ministerien dortiger Länder immer wieder den Wunsch betonen, der Verlage vor Ort, aber auch unseren von außen, dass die Durchlässigkeit der Grenzen für die Bücher größer wird. Konkret können wir es natürlich nicht ändern. Das sind Zollbestimmungen, Preisbestimmungen und so weiter, die nicht so einfach sind. Aber man kann natürlich als ein Netzwerk sowas als Wunsch äußern und immer wieder sagen, dass das politisch und wirtschaftlich sinnvoll wäre. Vor allem eben, wie gesagt, wir sind immer im Gespräch mit Verlagen vor Ort und auch mit Autoren und Übersetzern, weil das auch deren Wunsch wäre.
Traduki ist ein europäisches Netzwerk, das aber nicht von europäischen Mitteln getragen wird, sondern von privaten Stiftungen und öffentlichen Institutionen finanziert wird. Warum hat man nicht von Anfang an in Kooperation mit der Europäischen Union gewählt, beziehungsweise warum hat man auf nationaler Ebene angesetzt?
Das hatte, glaube ich, von Beginn an mit diesem bewusst experimentell gewählten oder gedachten Weg und auch dem Konzept zu tun. Es ist wirklich so, als es begonnen wurde, hat keiner gewusst, was da auf uns zukommt. Und wir haben hier, Frau Bremer, meine Kollegin Aline Rieger und ich haben hier gesessen vor 4, 5 Jahren und wir haben gedacht, es erschlägt uns. Also es erschlägt uns auch heute immer wieder noch, aber es sind jetzt andere Gründe, weil das einfach so viele Themen sind und wir auch für so viele Menschen in der Region Ansprechpartner geworden sind. Und wir zum Teil mit Fragen konfrontiert werden, wo wir eben, ja, zum Beispiel mit den wir können nichts zu den Zollbedingungen zwischen den Ländern tun, aber es sind unheimlich viele Hoffnungen lasten oder liegen, je nachdem, diesem Projekt als solchem. Was die Förderung durch europäische Mittel angeht, ist das in der Tat heute eine Frage. Traduki selber ist ja keine Entität, sondern es ist ein Netzwerk. Bei europäischen Mitteln ist immer die Frage, wer beantragt sie, was sind die Konditionen, und es ist de facto so, wir haben uns inzwischen da umgetan und auch die beteiligten Ministerien haben das auf der politischen Ebene getan. Traduki passt einfach in keine vorgesehene oder vorhandene Förderschublade. Es gibt zwar Netzwerke, die gefördert werden, aber da gibt es immer einen zentralen Träger. Und wir haben es eben bei Traduki, wenn dann, mit ganz vielen Antragstellern zu tun. Und das ist aber in der Tat so, dass wir selbst auch schon von Mitarbeitern der Europäischen Kommission angesprochen worden sind, warum wir eigentlich noch nie etwas beantragt hätten. Wenn man dann erklärt, warum nicht, und auch die Struktur von Traduki erklärt, leuchtet das ein. Aber in der Tat, ist es ein neuralgischer Punkt, weil wir, glaube ich, heute zu Recht sagen können, dass da etwas entstanden ist, was durch und durch europäischen Charakter hat und eigentlich beispielhaft dafür ist, was in Europa möglich ist. Vielleicht aber auch gerade dann, wenn es nicht bürokratisiert und in eine Schablone hinein, also deduktiv funktioniert, sondern wir sind halt, um das mal so zu formulieren, induktiv vorgegangen. Und das macht den großen Reiz aus und auch die Freude daran. Gleichzeitig passt das eben nirgendwo so richtig rein.
Sie haben bereits gesagt, dass die Struktur von Traduki nicht optimal geeignet ist, solche Fördergelder zu beantragen. Wie sieht die Struktur konkret aus?
Fangen wir vielleicht von der operativen Seite an. Da ist das Ganze so organisiert, dass es eine Geschäftsstelle gibt, die ist hier in Berlin in der Fischer Stiftung beherbergt, hat aber wiederum gleichzeitig eine Außenstelle in Münster, eben das Zuhause von Elida Bremer. Und bei der Fischer Stiftung sind drei Menschen eigentlich mit Traduki befasst. Das ist Frau Bremer, meine Kollegin Frau Rieger und ich. Darüber hinaus gibt es ein regionales Büro in Sarajevo. Hannas Deutsch betreut das Büro und ist, das hat sich auch über die Jahre eben entwickelt, die Hauptansprechpartnerin für die Übersetzerinnen und Übersetzer jeglicher Richtung. Und dann gibt es für uns in den einzelnen Ländern Menschen, denen wir vertrauen, inzwischen ein ganzes Netz von Gutachtern, weil jede Übersetzung, die bei Traduki gefördert wird, bevor sie zwischen zwei Buchdeckel kommt, mindestens zwei Gutachten unterzogen wird. Und das sind einfach ganz, ganz viele Menschen, die da einbezogen sind. Vom Operativen abgesehen gibt es zwei Gremien. Das ist einmal der sogenannte Lenkungsausschuss, in dem sind alle Partner versammelt. Das heißt inzwischen eben auch außer den 6 Gründungspartnern auch die slowenische Buchagentur und das kroatische Kulturministerium. Und dann gibt es noch die sogenannte Programmkommission, das könnte man auch Jury nennen, die sich zweimal im Jahr fest trifft, um über die Anträge zu entscheiden. Das sind eben Übersetzungsförderungsanträge und auch Projektanträge zu Festivals und ähnlichen Dingen. Und die sich aber auch dazwischen immer wieder in unterschiedlichen Konstellationen zusammensetzt, um die laufende Weiterentwicklung dieses Projektes zu besprechen und zu beschließen.